ARD Sounds.
Hi, ich bin Malte, Musikjournalist bei SWR Kultur und das hier ist der Filmmusik-Podcast Scoresnacks, in dem entschlüssel ich normalerweise die Tracks eurer Lieblingsfilmmusiken und zeige dabei die Tricks der Komponisten. Aber heute bin ich endlich mal nicht einsam und allein im Studio mit meinen Musikbeispielen, sondern ich habe einen Gast. Und zwar den Comedian, Schauspieler, Podcaster und Hörbuchfan und Macher Bastian Pastewka. Hi,
schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Malte.
Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
Ich habe für dich später ein kleines absurdes Filmmusikquiz vorbereitet.
Darauf freue ich mich sehr.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ich bin ein dankbares Opfer.
aber die erste Frage, die ich dir stellen will, ist doch, erinnerst du dich in der Kindheit, was war da so deine liebste TV- und Serienmusik, von der du nicht mehr weggekommen bist, weil du sie immer im Kopf hattest?
Die liebste TV- und Serienmusik, also als ich Kind war, ich bin 54 Jahre alt, bin also mit dem Fernsehen der späten 70er, frühen 80er sozialisiert worden, das war die ZDF-Serie Pinocchio, die fand ich ganz aufregend. Es waren 52 Folgen lang und heute würde man sagen, sie war im Grunde nicht mehr kindgerecht, weil alles das, was diesem Pinocchio da so widerfährt, ein bisschen ungerecht ist. Aber die Musik von Mary Rose.
Also ist das dieses Pinocchio?
Exakt, das hat Mary Rose gesungen. Diese Musik ist so die erste, die ich im Kopf hatte als Kind. Und das Biene Maya-Lied von Karl Gott dann natürlich sofort hinterher und das Sindbad-Lied von Christian Brun hinterher und so. Das ist irgendwie, das sind so meine ersten Kindheitserinnerungen.
Ja, sehr schön.
Und natürlich auch Musik, sagen wir mal, von Sendungen, die eigentlich für Erwachsene gedacht war.
Ne? Du hast oft heimlich Fernsehen geguckt, habe ich
absolut
gehört.
Ja, aber um 20.15 Uhr hörte man ja nochmal den Vorspann von, sagen wir mal, Aktenzeichen XY, bevor die Oma dann gesagt hat, nee, jetzt gehst du mal lieber ins Bett, das wird zu gefährlich für dich und sowas. Das wollte ich natürlich als Kind auch alles hören und wissen und aufnehmen. Und solche Musiken bin ich mein Leben lang hinterhergelaufen dann übrigens und tue es immer noch.
Ja, das werden wir auch bald hören.
Ja.
Ich habe ein bisschen recherchiert für das Quiz, wieso deine Musikgrundlagen mit sind, damit ich die Schwierigkeit auch gut einstellen kann.
Ja.
Musik ist dein Lieblingsfach gewesen, hast du gesagt, in der Schule.
Ja, weil man da so oft hinten in der Ecke an der Triangel stehen konnte. Ne? Das fand ich ganz gut, da fiel man nicht weiter auf. Aber meine Musikgrundlagen sind wirklich generell nicht sehr gut.
Einfingeriges Klavierspiel?
Damit fing es an und ich konnte eine Zeit lang tatsächlich gut Klavier spielen. Also mein Kinderklavier, was ich bekommen habe, das war mein Begleiter durch meine Teenagerzeit. Ich konnte tatsächlich einigermaßen Klavier spielen, aber ich wollte sozusagen nie die Klassiker spielen, sondern ich hatte einen super Klavierlehrer, der mir sagte, nee, mein Junge, bei dir fangen wir mal mit Strangers in the Night an. Also ich wollte so die Crooner und sowas wollte ich auf dem Klavier spielen können, aber ich kann es leider heute nicht mehr.
Jetzt bist du mehr so beim Singen. Das machst du ja auch noch in TV-Shows manchmal.
Und das kann ich auch nicht. Das ist die Idee als angehender Entertainer. Man muss blöffen. Ich bin überhaupt kein guter Sänger, aber ich versuche ein Lied zu verkaufen. Das ist der Unterschied.
Aber musikalisch ist ja auch das, was du als Synchronsprecher oder bei Hörbüchern machst. Ne? Da braucht man ja ein Gespür für Timing und so weiter. Also das ist schon, das musst du ja irgendwie in dir haben.
Ja, oder man lernt es. Ne? Also ich habe viel mit Regisseurinnen zusammengearbeitet, die mir halt auch die Technik des Komödiantischen beigebracht haben. Ja, ein bisschen Talent gehört sicherlich dazu und auch eben ein Rhythmusempfinden. Und das Rhythmusempfinden, das kann man eben nicht gelehrt bekommen. Das bekommt man eben über Musik. Also Musik, die man auch selber entdeckt und die man selber über die Zeit lieben lernt.
Ich rede ja in diesem Podcast ziemlich oft über Leitmotive, also Melodien, die Figuren oder Personen Orten zugeordnet werden und die dich dann verändern. Jetzt habe ich das erste Mal wirklich eine Person hier sitzen, die irgendwie in ihrer Alter-Ego-Serie auch ein Leitmotiv hat. Also das ist ja ein Traum.
Ja.
Lass uns doch mal diese Musik hören, die zur Serie Pastewka gehört.
Das ist sie.
Das ist sie. Das war Pastewka, Titel alt und kurz. Lustige Story, die Musik ist, glaube ich, nicht irgendwo veröffentlicht worden. Deshalb habe ich den Komponisten Andreas Grimm eine Mail geschrieben, worauf er hin dann kam, hier alt Staffel 2 bis 7, neu kurz Staffel 8 bis 5, Credits Staffel 8 bis 10. Also es ist eine richtige Wissenschaft.
Ach, das ist es tatsächlich, ja. Also ein Shoutout an Andreas Grimm, muss man einfach sagen, weil der hat unheimlich viel von dem, was mein musikalisches Werken im Fernsehen angeht, instrumentiert. Also ich habe ja mit Anke Engelke mal so eine Volksmusikshow gemacht, Wolfgang und Anneliese, Fröhliche Weihnachten oder jetzt zuletzt, als wir bei LOL gemeinsam Schuschuschu Schaschascha gesungen hat. Das ist alles Musik und Kompositionen von Andreas Grimm, dem großen Andreas Grimm, der natürlich nicht nur einfach ein Musiker ist, nein, der ist Musikprofessor, der trägt einen Professortitel, der weiß, was er da macht und so. Und wann immer wir Musiken bekommen haben von Andreas Grimm und nicht nur ich, sondern auch meine Comedy-Kollegin oder auch Filmkolleginnen und Kollegen, ist man immer sofort begeistert, weil der so ein Thema so schön setzt, dass man sofort das Ding im Ohr hat und sich dann freuen kann, dass es auch noch zum eigenen Wirken passt. Andreas Grimm hat mir damals gesagt, in die Musik, die wir gerade gehört haben, also das Titelthema von Pastewka, hat er extra so einen kleinen musikalischen Stolperer eingebaut, weil du, Bastian, ja auch nicht immer der Geschickteste bist. Ja, das ist toll, wenn man so eine persönliche Bindung zu einem Komponisten hat.
Ja, das passt irgendwie. Wenn ich das jetzt nach Skorzenys Art analysiere, dann ist da so die Melodie der Klarinette so ein bisschen trottelig, war irgendwie auch mal Clownsinstrument, dann der Beckenschlag mit diesem Badumts. Also es gibt mehrere Elemente, die so auf dich in der Serie zutreffen, oder?
Das ist genau das. Und ich mag ja gutes Mickey-Mousing, sage ich jetzt mal. Also das ist ja ein Fachbegriff aus der Musik, wo die Musik etwa comic-mäßig beschreibt, was die Figuren gerade denken, fühlen oder auch was man im Bild sieht. Und das macht Spaß. Und man muss es ja sagen, Pastewka ist ja nun kein Drama oder auch kein Spielfilm oder auch kein Werk, sondern es ist eine Sitcom. Und Sitcom ist für mich immer Kasperle-Theater. Und das meine ich nicht abwertend, sondern es ist kurz. In der Kürze liegt die Würze. Deshalb sind diese Themen auch nie lang.
Du hast ja auch noch eine zweite Version mitgebracht, Pastewka Jazzy. Die können wir auch mal hören.
Ja.
Ja, geil.
Finde ich super, weil kurz und knackig. Wir haben sie nie verwendet.
Ich dachte mir, die habe ich irgendwie nie wahrgenommen.
Die haben wir nie verwendet, aber es ist meine Lieblingskomposition von Andreas Grimm.
Hast du Musik am Set gehört?
Nee, ganz ehrlich nicht. Also wir haben viel Musik miteinander gemacht. Wir haben viel gesungen, wir haben viel gelacht. Und dieser positive Schwung, der eben auch durch Musik kommt, der hat uns eben auch relativ federleicht durch die Folgen geführt, durch die Dreharbeiten, auch wenn sie manchmal anstrengend waren.
Also an diese guten Gefühle denkst du, wenn du diese Musik heute hörst, oder?
Sofort.
Das ist ja das Tolle an dieser, an Filmmusik auch, dass sie mit den Bildern verbunden ist und dann denkst du immer an diese Zeit, die du da hattest.
Es ist genau das. Und gerade dieses kleine Thema, was wir gerade gehört haben, was wir nie verwendet haben, das ist genau das, was ich als allererstes höre, wenn ich an diese Zeit zurückdenke.
Ja, ich würde sagen, du bist jetzt warm und bereit für mein tolles kleines Quiz.
Ich bitte darum.
Normalerweise läuft das in Scoresnacks so, dass die Leute mir die Lieblingsscores schicken und ich schaue dann. Und ich würde sagen, da gibt es zwei Kategorien. Einmal die, die gewollt das Bild brechen, die Soundtracks, und die, die das total gut untermalen. Und ich würde sagen, diese Dinger, die wir jetzt hören, die fallen in die erste Kategorie, also die brechen das Bild.
Also das heißt, ich höre jetzt Musik, von der es unmöglich ist zu erraten.
Sehr das gut. Ist das Gute. Gut, du kannst dich nicht blamieren, obwohl du bestimmt treu alle
ich
fast
200 Formen. Ich blamiere mich so gerne.
Ich habe nochmal richtig tief recherchiert und wir starten mit was, was man vielleicht noch so ein bisschen erkennen kann. Also ich frage mal nur, was würdest du sagen, ist das für ein Genre?
Das ist ganz toll und natürlich unratbar. Man würde sagen, es ist möglicherweise Horror. Ne? Da nähert sich irgendwie ein Schurke langsam dem Opfer. Vielleicht sehen wir eine lange Telefonschnur, die in einen Schrank führt, wo jemand ängstlich ist. Ich würde komischerweise in die 70er Jahre gehen, wenn ich das höre. Mhm. Und würde ein bisschen, das ist wahrscheinlich falsch, das ist von vorgestern, aber ich liege sehr oft gerne falsch. Das ist auch das Prinzip. Ich würde, also komischerweise erinnert es mich an den Soundtrack von Kein Koks für Sherlock Holmes. Komischerweise. Nee. Der ist es natürlich nicht.
Das leider nicht.
Ja.
1991, da war es ein bisschen, aber du warst richtig mit Horror.
Ja.
Es ist Horror und es wurde auf einer singenden Säge gespielt. Das heißt mit einem Geigenbogen, dieses Gekreische.
Ja.
Es wurde auf einer, mit einem Geigenbogen auf einer echten Säge gespielt und es geht in Body Parts, dem Score von Luke Dicker, tatsächlich darum, dass ein Typ einen Arm eines Serienmörders angenäht bekommen hat und den möchte er natürlich loswerden. Ja, also
großartig.
Horror hast du ja schon mal sehr gut erkannt.
Ja, ja, aber den Rest habe ich verballert.
Ja, das passiert.
Den Rest habe ich verballert. Singende Säge, ist das dieses Theremin, heißt das, glaube ich?
Nee. Es ist wirklich, also Theremin klingt tatsächlich ähnlich.
Ja.
Ist ja elektronisch.
Ja.
Und das ist echt so eine Blatt, heißt es Blattsäge, wo man mit einem Geigenbogen dran
wirklich physisch zirpt.
Also so typisches coole Geräusche erzeugen.
Ja.
was ja im Hörspiel auch einfach, ja. Da kann man sich ja richtig austoben.
Ja.
Und das machen lustigerweise oft Horrorfilmkomponisten. Ja. Die trauen sich das, irgendwie sowas zu machen.
Fantastisch.
Na gut, das war zu schwer. Jetzt wird's noch schwerer.
Ja, sehr gut.
Welcher Schauplatz und welcher Ort passt super zu diesen Klängen? Was hast du da im Kopf?
Ja, das waren ganz viele singende Sägen scheinbar, ne? Ja, man wäre jetzt natürlich versucht, wieder zu sagen, es ist nochmal Horror, aber da das ja hier ein Trickquiz ist, würde ich natürlich in die gegenteilige Richtung schwenken und sagen, das muss von einer Komödie sein. Weil ich finde, dass es einen Hauch eines parodistischen Elementes hat, weil es so überzogen ist.
Es ist keine Komödie, aber das Setting ist ein warmer Strand, romantisch an der schottischen Küste mit schönen Kieseln und wir sehen eine Frau, die badet, aber es ist auch wieder Horror, denn diese Frau verschlingt Männer. Anders ist Kinn heißt dieser Film. Musik von Maika Levy. Abstrus, wie man da in die Irre geführt wird. Die Musik sagt dir, was das Setting gar nicht sagt. Das finde ich irgendwie das Tolle daran.
Es sagt mir aber gleich passiert was, ne?
Ja, von Jonathan Glazer. Der hat diesen KZ-Film gemacht, wo sie neben dem KZ wohnen und das nur über Sounds funktioniert. Kennst du den?
Jetzt neulich mit Sandra Hüller?
Ja.
A Zone of Interest?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Nein,
diese Verbindung habe ich nicht gewusst.
Und er arbeitet sehr viel mit Sounds. Also das merkt man ja hier und auch in dem Film.
Ja, Wahnsinn.
Okay, jetzt wird es aber wirklich einfacher. Wir hören mal in den nächsten Track und ich gebe dir dann drei Antwortmöglichkeiten.
Oi, oi.
Okay.
Genau, wir sagen nichts, genau.
Es geht um Sean Connery in Unterhose in der Postapokalypse. Mhm. B, es geht um einen Kirchenchor, der unbedingt Beethovens Siebte aufführen will. Oder C, ein Verschwörungsdrama im Vatikan mit Elizabeth Taylor.
Ja, okay, ich komme nicht auf den Titel des Films, das mit Sean Connery, der in Unterhosen in diesem Science-Fiction-Dings da sitzt.
Aber du glaubst, der ist es?
Ich würde ihn jetzt mal nehmen, ja.
Das ist richtig. Sardos, 1974.
Das war der Film, glaube ich, der einzige Film, der Sean Connery richtig peinlich war.
Ja, und ich habe gelesen, er musste eine Szene darin dreimal drehen, weil ein Kameraassistent immer den Film belichtet hat und der Kameraassistent ist danach ausgewandert und lebt dann unter falschem Namen in den USA.
Ja, genau, der hat ihn gegrillt, weil er musste komplizierte Maskentracks, Teile angeklebt bekommen. Es war ein wahnsinniger Aufwand, das zu drehen. Und dann sagt der Kameraassistent, jetzt habe ich schon wieder das Material kaputt gemacht, komm, lass mal noch eine drehen, sorry. Das war die Zeit. Ich glaube, da hat Sean Connery dann irgendwann nach 5 James Bond und wie gesagt, Leute, kann ich mal wieder mit anständigen Leuten Filme drehen. Und das kam dann ja glücklicherweise auch noch.
Und der zweite Satz aus Beethovens Siebter hier in einer Chorversion. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Musik vielleicht dem Film dann doch noch eine gewisse Würde geben sollte. Vielleicht.
Ich glaube, ja. Aber sagen wir mal so, damals ist auch sehr viel mit seltsamen Barbituraten gearbeitet worden. Wer weiß, wer sich da wieder was zusammengezimmert hat. Aber ich wusste, dass es eine klassische Melodie ist, aber ich wusste nicht, dass es Beethovens Siebte ist. Das hätte ich nicht gewusst.
Nee. Hast du, kennst du overused klassische Stücke in Soundtracks? Oder hast du eine Szene im Kopf, wo so Vivaldis Frühling oder irgendwie?
Ja, ja, das kommt ja permanent. Ravels Bolero oder sowas alles kommt. Also wirklich die fünf klassischen Stücke, die man so kennt, werden ja immer mal wieder genutzt. Und mir fallen natürlich gerade nicht wirklich die Namen ein. Pavanet zum Beispiel fällt mir eines
von Fauré.
Genau, ja, exakt. Ja. Wow, Alter, ey. Das ist ja echt gekonnt. Toll. Ja, du bist Musikjournalist, mein
ich
Gott.
Ich bin
Musikjournalist,
man sollte es irgendwie merken.
Ja, herzlichen Dank, dass man von dir was lernt. Großartig, super.
Okay, der nächste Score, das ist nämlich auch kein Originalscore, sondern Klassik, aber die wurde, glaube ich, wirklich nur in einer Szene genutzt. Das ist Alfred Schnittkes Klavierquartett, 5. Satz. Und ich würde dir gerne die Herausforderung mitgeben, was für eine Szene würdest du mit dieser Musik, die wir jetzt hören, untermalen?
Thank you.
Also es ist von allen bisherigen Melodien, die hier erklungen sind, auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Das ist ja ganz toll. Also natürlich würde ich Stummfilmmusik damit untermalen. Für mich klingt das wie etwas, was ich früher im Kino gesehen habe, als Stummfilme noch sozusagen mit Begleitband untermalt wurden. Das ist natürlich eine Kunst der 50er, 60er Jahre, so oder so alt bin ich jetzt noch nicht, natürlich noch weiter davor. Aber ich habe das nochmal gesehen, irgendwann in den 90er Jahren bei einem Stummfilmfestival. Und da könnte man jetzt mehrere Lesarten haben. Natürlich ist es möglich, dass Nosferatu während dieser Musik die Treppe hochgeht, ne, und am Schluss das Opfer umbringt und deshalb geht die Melodie dann so ein bisschen nach unten. Ich halte es aber auch für möglich, dass es eine sprechende Person ist, die sehr, sehr viel erzählt. Das gibt's auch, ne? Also jemand redet weiter und weiter und weiter und hört gar nicht mehr auf. Also es könnte
einmal hoch, einmal wieder.
Genau, es könnte die ironische Untermalung, musikalische Untermalung einer Übertreibung sein, so allgemein will ich jetzt mal halten.
Ja, lustig, dass du an Stummfilmmusik denkst, weil Schnittke, der Komponist, hat tatsächlich auch Filmmusik früher geschrieben.
Ach.
Aber das wurde jetzt von Yorgos Lanthimos eingesetzt, also in den 2000ern im Film The Lobster. Und es untermalt eine Liebesszene.
Natürlich.
Aber es geht nicht um wahre Liebe, weil die Leute müssen sich verlieben. Ich will jetzt nicht den Film spoilern, aber es ist sozusagen erzwungene, künstliche Liebe. Ja. Deshalb dieser Walzer, der irgendwie was hat von tänzerischem und dann diese schiefen Geigen, die diese endlose Melodie darüber spielen. Ich finde, das ist eine grausam gute Musik irgendwie dazu.
Das ist fantastisch. Und das ist auch bisher das beste Stück, fand ich. Ja, aber gut. Ich mochte auch das davor und das davor.
Ihr hört Scoresnacks und ich mache gerade ein kleines Filmmusikquiz mit Bastian Pastewka und zwei Tracks habe ich noch. Wir wechseln mal das Musikgenre. Und ich würde gern von dir wissen, was macht der Protagonist in diesem Film beruflich? A. Technoproduzent, B. Mathematiker oder C. Taxifahrer?
Ich nehme den Taxifahrer.
Du nimmst den Taxifahrer, ja. Warum?
Ich glaube, klar, also wenn das jetzt ein Film über Technomusik ist, dann haben wir schon viele, dann ist ja alles 1:1. Aber ich würde den Taxifahrer nehmen, weil ich glaube, dass der in Bedrängnis gerät und plötzlich irgendwas machen muss.
Das paranoide Mathematikgenie Maximilian Cohen glaubt im Film Pi von Darren Aronofsky, er könnte alles mithilfe von Zahlen erklären. Und deshalb ist diese Musik auch so gleichförmig. Aber ich gebe dir recht, das ist auch ein stressiger Taxifahrerjob.
Absolut. Wo irgendwie Collateral.
Ja, total. Ja.
Wer hat die Musik gemacht?
Clint Mansell, bekannt für Requiem for a Dream.
Ja, okay. Ja.
Der hat auch viel experimentiert.
Ja,
das ist irgendwie, der Titel heißt übrigens Pi hoch 2 zum Quadrat.
Ja. Hätte ich den Film mal gesehen. Nein, das hätte ich nie rausbekommen, im Leben nicht.
Nee. Wir haben dieses Quiz mit Horror-Thrillern angefangen und wir enden jetzt mit englischer Black-Comedy-Horror. Und eigentlich möchte ich jetzt nochmal deine Fantasie anregen. Was glaubst du, wie bringt der Killer seine Opfer in diesem Film um, wenn die Musik so klingt?
Ein weiteres Mal total blank, aber aus irgendeinem Grund erinnere ich mich an irgendeinen Film von Edgar Wright hierbei und suche nach diesem Soho-Film, den er gemacht hat, den ich so grandios fand, aber ich glaube, da ist es nicht drin, ne?
Es ist auf jeden Fall, hattest du viel Spaß bei dieser Musik.
Ja.
Und es ist nicht Edgar Wright.
Nee.
Ich kann mal die Story kurz zusammenfassen.
Ja, ja.
Ronny und sein Sohn Braden bieten in L.A. Touri-Touren an, in denen sie die besten Party-Locations vorstellen. Also deshalb vielleicht dieser Disco-Beat. Und Ronny zwingt Braden immer dazu, ihm besonders fettiges Essen zu kochen. Und er reibt sich damit Fett am ganzen Körper ein und erwürgt seine Opfer. Und wird genannt Greasy Stranger, zu Deutsch der Bratfettmörder. Der Film ist von 2016.
Den muss ich unbedingt sehen. Den muss ich unbedingt sehen. Das ist ja fantastisch.
Also aber
das
ist ziemlich verstörend sein.
Ja, ist natürlich eine Komödie.
Ja, also der Trailer zeigt sehr viel nackte Haut. Auch ja. Ich glaube, der läuft immer nackt rum und ziemlich krass. Aber diese Musik war super.
Ganz los. Vor allem mit diesem Schlumpfgesang da oben. Ja, das ist kontrapunktisch. Das ist ja super. Das gefällt mir.
Ich würde sagen, geht so.
Ich würde sagen, exakt keinen einzigen Punkt gemacht. Alles läuft.
Doch, du hast den Beethoven, also den, du hattest ihn in Unterhose schon, Conor.
Malte, jetzt kennen wir uns schon so lange. Fang jetzt nicht mit irgendwelchen Almosen an. Nein, das habe ich verballert, von vorne bis hinten. Aber wie geil zu wissen, dass es so tolle Filme gibt. Also der Bratfettmörder ist genau meine Welt natürlich.
Ja, das glaube ich.
Aber ich dachte immer, wenn, mein Problem ist, ich bin so wahnsinnig zart beseitet. Ah. Ich habe mir Horror und Grusel und zerfetzte Leiber immer ungern angeguckt.
Ich wollte dich noch fragen, bist du im Team Filmmusik eigentlich eher, das soll unauffällig die Bilder unterstützen?
Ja.
Ja? Oder nicht, du willst eine schöne Melodie im Kopf haben oder am besten beides?
Ja, das geht natürlich auch. Es gibt ja viele Melodien, die weltberühmt geworden sind. New York, New York zum Beispiel. Ja. Start spreading the news. Da weiß keiner, dass das kein Crooner aus den 40er Jahren ist, sondern irgendwie mit dem Scorsese-Film von 77 zu tun hat, den ich nie gesehen habe. Also der Film hat wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen als der Song, der bis heute in aller Ohren ist. Ja. Ennio Morricone hat mal gesagt, die beste Filmmusik ist die, die man gar nicht hört. Und dann macht er Spiel mit das Lied vom Tod. Wo diese komische Gitarre und die Mundharmonika gar nicht aufhören wollen. Aber das muss es eben auch geben, weil es neu war. Ne? Ja. Diese elegische Breite und dann diese Western-Opern-Musik, die Morricone damals gemacht hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sozusagen hier als Filmmusiker Filmmusikerin zu überzeugen. Aber mein persönlicher Geschmack sind weniger die großen, auch morriconischen Western-Epen, die jeder kennt wie und sowas, sondern eben die kleineren Melodien, die Morricone beispielsweise in den 60ern für kleinere, unbekanntere Filme gemacht hat, die eigentlich noch Hintergrundmusik waren. Easy Listening, um irgendwie möglicherweise eine Café-Szene oder so etwas auch aufzuwerten. Und man mag es ja kaum glauben, dass sogar in den 50ern in Hollywood noch es Usus war, dass nicht sozusagen ein Komponist sämtliche Filmmusik eines Films macht. Im Angesicht des Bösen zum Beispiel. Da machen Teile der Musik Elmer Bernstein, aber auch Henry Mancini, aber auch XYZ. Also man brauchte zu Beginn der Filmmusik erstmal musikalische Versatzstücke, die irgendwie passten. Keine passgenaue Komposition. Und da ist so unglaublich viel, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abwertend, aber meine es nicht so, Gebrauchsmusik entstanden. Und die interessiert mich meistens mehr als die große Oper.
Kleiner Spoiler, in der zweiten Folge wird Bastian Pastewka auch seine Lieblingsfilmmusik mitbringen und ich freue mich schon sehr.
Es tut mir sehr leid, aber so wird es sein.
Auf eine Mischung von Gebrauchsmusik, aber auch experimentell, so viel kann ich schon sagen. Ich habe noch eine Frage, Gretchenfrage, wenn wir über Filmmusik sprechen. Glaubst du, das ist eine Kunst, die nur mit Bildern ihren vollen Gehalt hat oder auch Berechtigung abseits des Films? Weil auch heute, wenn ich arbeite in der Klassikredaktion und Filmmusik wird immer noch so ein bisschen beäugt. Mhm. Immer noch, obwohl es ja bei der jungen Generation extrem gut ankommt andererseits.
Ja, das ist ja auch, finde ich, sehr interessant zu sehen, was für einen Weg, was die Instrumentierung angeht, die Filmmusik gemacht hat. Als die ersten Hollywood-Kompositionen kamen, wenn man so will, klangen sie alle wie klassische Musik. So. Und irgendwann kam der Krimi und dann hieß es, wir machen jetzt Jazz. Weil irgendwie Krimi und Jazzmusik, also kleines Besteck, kleine musikalische Besetzung, irgendwie besser zusammenpassen. Ein trauriger Bass im Hintergrund, du kann manchmal mehr Spannung machen als die großen pam 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 Fanfaren von einem riesengroßen Streichorchester. Im Übrigen hat man Krimi-Musik deshalb auch so spärlich besetzt, weil es einfach günstiger war, solche Musik mit weniger Musikern herzustellen. Aber da interessiert auch mich die Gebrauchsmusik. Ich bin der Meinung, ein gutes Musikstück ist ein gutes Musikstück. Vollkommen egal, ob es sich um eine Komposition für einen Film handelt oder ob es eine Musik ist, die wirkt, aber auch in einem Film verwendet wird. Also diesen lustigen Popsong, den wir da gerade gehört haben mit der Schlumpfmusik, den könnte ich mir eben auch bei einem Jugendsender irgendwie vorstellen. Ich würde sagen, ja, guck mal, was diese jungen Leute alles so machen, Renate, ne? Würde ich mir dann sagen. Aber auch diese Musik hat eine Berechtigung. Aber es ist manchmal spannend, den Ursprüngen dieser Musik auf die Schliche zu kommen.
Ich würde sagen,
ist dieser Podcast da, was ich toll finde.
Ja. Ich würde sagen, als Belohnung für das tolle Quiz hören wir jetzt nochmal Filmmusik, von der ich weiß, dass du davon total begeistert bist und ein bisschen zum Runterkommen.
We'll be right back.
Sonderdezernat K1. 1972 bis 82 lief diese Serie. Martin Böttcher und Filmmusik, die Bastian Pastewka liebt, und zwar weil?
Ja, es ist gar keine Filmmusik, es ist dieses eine Thema.
Ne? Der Serie.
Ja. Genau, der Serie ist das Titelthema. Auch hier, es ist eine Krimiserie, aber es ist jetzt innerhalb dieser Serie nicht immer die große Frage, wer ist der Mörder und mein Gott, wer hat das Diamantenkollier aus dem Safe geholt oder wo ist der vertauschte Koffer, sondern es geht um die relativ dokumentarisch abgefilmte, kleinteilige Ermittlungsarbeit der Polizei. Besetzt mit Schauspielerinnen und Schauspielern, aber man hat das Gefühl, ja, das stimmt, die haben das fast wie zufällig gedreht. Ich bin nicht der größte Fan dieser Serie, aber ich mag diese Musik so wahnsinnig gerne. Diese Musik zeigt mir nämlich rein akustisch eigentlich, alles ist gut, wir lösen das, macht euch keine Sorge. Es könnte fast ein Reisebericht sein. Martin Böttcher, der Musiker, hat vorher die Filmmusik zu einigen Edgar Wallace-Filmen gemacht, aber eben auch zu Winnetou. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe große Berge, wenn die Hörner von Martin Böttcher irgendwas schmettern. Aber zu dieser Musik sah man einen Vorspann von Sonderdezernat K1, der einfach total bizarr ist, weil da wurde mit frühen Videoeffekten gearbeitet. Da wurden so blau-rosa Überblendungen gemacht und Schriften eingeblendet, was damals relativ neu war fürs Gebrauchsfernsehen. Da stand dann Mord, Tötung, Erpressung. Wer hilft? Sonderdezernat K1.
Also ein kleines Gesamtkunstwerk.
Dieser Vorspann ist eigentlich ein kleines Gesamtkunstwerk. Und später hat Martin Böttcher auch noch eine etwas peitschendere Version dazu gemacht, weil ich glaube, die Macher erkannten, also diese gemütliche Musik passt nicht zu unserem knackigen Vorspann auf der visuellen Ebene.
Und später wurde dann diese Musik auch noch in einer Nudelwerbung eingesetzt.
Ja,
ganz das logisch.
Ganz einfach. Warum denn nicht?
Weil es vielleicht dieses Gefühl hat von nach Hause kommen, oder?
Ja, also das ist mir ein Rätsel, wieso das noch in die Nudelwerbung es geschafft hat, aber warum denn nicht?
Das war die erste Folge Bastian Pastewka bei Scoresnacks. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Total. Große Freude.
In der zweiten Folge sprechen wir dann über deine Filmmusik-Highlights und da sind einige Überraschungen dabei. Ich würde sagen, danke bis dahin und bis bald.
Bis bald. Herzlichen Dank, Malte.
Scoresnacks ist eine Produktion von SWR Kultur. Ich bin Malte Hemmerich, Host und Autor dieser Folge. Mein Gast war Bastian Pastewka. Redaktion Henriette Schröers, Technik Barbara Schweitzer, Assistenz Annika Knoch. Nächste Woche sprechen wir hier mit Bastian Pastewka über seine Lieblingsscores. Wenn ihr einen Wunsch habt, was für Filmmusik ich in einer Folge danach besprechen soll, dann schreibt eine Mail an podcasts@swrkultur.de oder einfach einen Kommentar in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch über Abos und Bewertungen. Und hier kommt jetzt noch ein Tipp zum Weiterhören.
Wer hat die Radioaktivität entdeckt?
Wer ist die bekannteste Person Mexikos?
Und wessen Tagebuch kennen wir alle?
Das alles waren Frauen. Hi, ich bin Zoe und bei Wissen mit Zoe schauen wir uns in jeder Folge eine wichtige Frau der Geschichte an.
Milena Maric, Frida Kahlo, Indira Gandhi.
Egal ob mega bekannt oder eher vergessen. Hier werden wir checken, wie diese Frauen gelebt haben,
wie sie sich unter Männern behaupten konnten und wie sie die Geschichte verändert haben.
Also seid Girls Girls und hört rein.
Wissen mit Zoe.
Jeden Mittwoch um 23.59 Uhr eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.